Am Infopoint, ja. Genau, so, jetzt habe ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte und sollte. Ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns hier in Deutschland in Freiheit und in Frieden treffen können. Ich danke dir dafür, dass wir wirklich hier diese Möglichkeit haben. Ich danke dir für diese Möglichkeit hier auch in diesem Raum, dass wir uns treffen können. Und ich bete, dass alle Störende, alle Mächte, die auch uns stören und behindern wollen, dass sie hier jetzt diesen Raum verlassen in deinem Namen, Jesus. Ich bete, dass wir hier eine Atmosphäre haben, wo wir erleben, wie der Himmel sich öffnet über uns. Jesus, ich bete, dass wir wirklich mit deiner Gegenwart das spürbar rechnen können. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mir Gnade zum Sprechen gibst und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Es tut mir leid. Die Geschichte der Gemeinde Jesu, die Geschichte der Christen, ist nicht immer eine gute Geschichte. Meine eigene Geschichte als Jesus Nachfolger ist ebenso. Nicht immer geht die Kurve nach oben. Ich weiß nicht, was dein Bild von Gott oder von Kirche ist. Meins war nicht immer gut. Und ich glaube, dass ich auch nicht immer ein gutes Bild abgegeben habe. Kirche, das ist doch eine Gruppe von Heuchlern. Es gibt da vieles, was nicht gut gelaufen ist, so im Großen und Ganzen in der Kirchengeschichte und auch im Kleinen, so in unserem persönlichen Leben so. Die Dinge haben sich in der Kirche häufig prozesshaft langsam verändert, zum Schlechten hin. Immer wieder haben sich so Kleinigkeiten eingeschlichen und auch im persönlichen Leben ist das ja häufig so. Es sammelt sich immer mehr Dreck an. Und genauso ist es ja vielleicht auch bei denjenigen, die Babys haben. Wir haben heute eine ganze Menge gesehen. Ich habe selber auch jetzt zwei Kinder und kann da so ein bisschen mitfühlen. Da sammelt sich irgendwann Dreck an. Das ist das Erste, was man als Eltern so ziemlich lernt. Irgendwann sind die Windeln voll. Es riecht unangenehm. Und so ist das, wenn sich dann Dreck im Leben ansammelt. Oder das ist wie mit dem Staub, der in der Wohnung sich langsam ansammelt. Der Dreck, der Staub kommt von ganz alleine. Als ich früher noch in einer WG gelebt habe, im Studium, da kam meine Freundin damals, jetzt meine Frau, hat mich dann das ein oder andere Mal besucht und sie hat immer das Gleiche gesagt, du musst deine Wohnung aufräumen, deine Bude aufräumen. Und ich habe gesagt, ich finde doch noch Socken im Schrank. Was soll ich denn? Das reicht doch. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, wenn man dann aber nicht mehr unterscheiden kann zwischen den Wollmäusen und den Socken, dann wird spätestens Zeit, dass man wirklich aufräumt. Im geistlichen Leben ist das ganz genauso. Und da ist die Frage immer wieder, was ist die Bedingung dafür, dass man wieder Sauberkeit und Ordnung herstellt? Bei Staub leuchtet das ein, da holen wir einen Staubsauger raus oder einen Staubwedel. Wenn die Pampers voll sind, dann gibt es eine neue Pampers. Dreckige Wäsche kommt in die Waschmaschine. Aber wie ist das in der Beziehung von uns Menschen zu Gott, wenn da sich Dreck ansammelt? Welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen als Menschen, damit die Beziehung wieder blitzblank wird? Damit das Innere und das Äußere zusammenpasst. Und vor allem, dass wir uns die Frage stellen, was denkt denn Gott eigentlich über unser Leben? Über unser persönliches Leben, über unser Leben als Gemeinde? Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen eine Predigtreihe, wo wir über dieses Thema nachdenken wollen. Ich hoffe, dass der Beamer jetzt funktioniert. Deswegen sind wir bei dieser Predigtreihe Frühjahrsputz. Ja, der Frühjahrsputz ist ja so, dass man mindestens einmal im Jahr richtig reine macht, ordentlich alles sauber macht und dass man versucht, alles wieder in Ordnung zu bringen. Das Sofa wird zur Seite gerückt, der Staub wird darunter hervorgekramt und es wird alles gründlich gefegt, geputzt, gewienert, gewaschen. So muss das halt sein. Einmal im Jahr mindestens sollte man sowas tun. Und im Wort Gottes gibt es auch eine Stelle, die so auch eine Art Anleitung zum Reinigungsprogramm in der Beziehung zu Gott ist. Ich lese das mal vor. Aus 2. Chronike 7, da heißt es, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jetzt werden meine Augen offen, meine Ohren aufmerksam sein auf das Gebet an dieser Stätte. Es ist ja manchmal die Frage, warum Gott, handelst du nicht? Warum wirkst du nicht? Und mit dem Blick auf diese Bibelstelle kann man sich die Frage stellen, haben wir die Voraussetzungen erfüllt? Ist unsere Beziehung zu Gott in Ordnung? Das ist ja im normalen Leben auch so. Wenn wir in Beziehung leben, da gibt es manchmal Schwierigkeiten, die dann erstmal wieder behoben werden müssen. Wenn ich Stress mit meiner Frau habe, das kommt vor, dann müssen wir erstmal das Thema aus der Welt schaffen. Können nicht einfach so weitermachen, als wenn nichts wäre. Ist doch klar. Und dieser Text aus der Tempelweihe, vom ersten Tempel, wo Salomo gesagt hat, dass er diesen Tempel weihen will, und das ist ein Teil aus der Antwort Gottes an Salomo, wo er schon in der Antwort drinsteckt letztlich, okay, ich rechne damit, dass ihr nicht immer alles perfekt hinkriegen werdet. Aber wenn euch das bewusst wird, dann tut das bitte. Nämlich demütigt euch. Darüber haben wir letzte Woche nachgedacht. Also eine demütige Haltung einzunehmen. Dieses absolute Abhängigkeit von Gott. Ich wiederhole das nochmal mit dem Satz von Heidi Baker, die gesagt hat, du bist Gott und ich bin's nicht. Ein ganz einfacher Satz. Ich habe auch letzte Woche meine absolute Unfähigkeit bekannt, dass ich diesen Satz viele, viele Jahre nicht verstanden habe und gedacht habe, es ist nur ein doofer Spruch. Bis mir aufgegangen ist, da steckt so viel Tiefes drin. Du bist Gott und ich bin's nicht. Ich bin absolut abhängig von dir, Gott. Also Demut ist die Voraussetzung, die eine Voraussetzung, eine Bedingung. Und dann geht es weiter, dass sie mich beten und mein Angesicht suchen, sagt Gott. Und deswegen soll es heute um dieses Thema Glaube gehen. Wie kommen wir wieder in die Beziehung zu Gott zurück? Darum geht es heute. Glaube drückt sich aus in einem lebendigen Gebetsleben. Drückt sich darin aus, dass wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen und sagen, Gott, ich möchte Kontakt zu dir haben. Und Glaube ist ein Beziehungsbegriff in der Bibel. In unserem Sprachgebrauch, in unserem Land, ist ja Glaube häufig so ein Nichtwissen. So, ich weiß nicht, ob es morgen gutes Wetter ist. Ich glaube, morgen ist gutes Wetter. Oder ich glaube, Bayern München wird Meister. Ja. Ich bin bekennender Bayern-Fan und liebe es, euch zu ärgern. Also das ist nicht genau Wissen. Wobei, bei Bayern weiß man schon ziemlich genau. Aber in der Bibel ist es ein Begriff von Vertrauen. Das heißt, da lasse ich mich total fallen in die Hände Gottes. Das ist da in der Regel immer gemeint mit Glauben. Dieses absolut Erkennen, wer ist Gott? Das ist die erste Frage. Und wer bin ich? Wenn ich verstanden habe, wer mir da gegenübersteht, wer mir die Hand reicht und ich darauf einschlage, in diese Hand einschlage, das ist der Prozess, dieses, ich ergreife diese Hand, von dieser starken Hand Gottes, weil ich verstanden habe, ich bin abhängig von ihm. Ich habe verstanden, dass ich mit meiner Schuld, mit meiner Sünde nicht klarkomme und ich brauche einen, der sie mir nimmt. Und da gibt es jemanden, der mir das anbietet. Beziehungsbegriff. Ihr lieben Eltern und Großeltern, die ihr heute hier seid, ihr könnt das sicher nachvollziehen. Man hat ein natürliches Interesse danach, dass man einfach Zeit mit seinen Kindern und Enkelkindern verbringen kann. Als mein erster Sohn geboren worden ist, ich habe noch einen, fällt mir gerade ein, mein erstes Kind wollte ich sagen, mein erstes Kind geboren wurde, in München, da habe ich noch in München gelebt. 3 Tage später saß mein Papa im Flugzeug und ist von Ostfriesland, also irgendwie von Bremen, glaube ich, aber auf alle Fälle von Norddeutschland, ist er nach München geflogen, nur um sein Kind zu treffen und uns im Arm zu halten. Das heißt, da ist Beziehung da, weil er weiß, das ist mein Sohn und der hat gerade ein Kind gekriegt. Und ist gleich nächsten Tag wieder weggedüst. Nur ganz kurz. Ich glaube, er war nicht mal 24 Stunden in München. Das ist dieser Ausdruck von Nähe, von Beziehung. Die Kinder müssen etwas vom Wesen der Eltern und vom Wesen der Großeltern verstehen. Die meinen es wirklich gut mit mir. Denen kann ich vertrauen. Und sich von Gott zu entfernen, das ist so, als wenn ein Kind vergisst, wer seine Eltern oder seine Großeltern sind. Die Großeltern und die Eltern lieben ihre Kinder immer noch. Das Kind geht. Und zurück zu Gott kommen, wäre dann der Moment der Rückbesinnung. Ein Akt des Neuentdeckens. Wir können das in Lukas 15 wunderbar nachvollziehen, wo ein junger Mann, der ist weggegangen von seinem Vater und dem hat er alles gehabt. Da ging es ihm richtig gut, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Und er sitzt am absoluten Nullpunkt seines Lebens, wo ich es mal ganz salopp ausdrücken darf, wo ihm die Scheiße bis hier steht. Und er besinnt sich und er denkt zurück an das Wesen seines Vaters. Und er greift neu dieses Vertrauen und sagt, ich werde mich aufmachen. Er hat noch nicht so viel Vertrauen im Herzen, dass er sagt, Papa, hier, nimm mich wieder in die Arme. Sondern er sagt, ich möchte wenigstens dein Diener sein. Und er hat sich total getäuscht. weil es ein Vater ist und er hat in dir die Arme. Das ist das, etwas, was wir verstehen müssen und was jeder Vater, jede Mutter, jeder Großvater, jede Großmutter verstehen kann. Ich freue mich einfach, wenn mein Kind in meine Arme kommt. Und da geht es nicht in erster Linie darum, dass man tolle Geschenke bekommt. Das ist auch schön und gut, aber das ist nicht das Wesen von Beziehung. Darum geht es also im Glauben. Es ist ja leider so, dass man das nicht immer so genau sieht, was sich da in Beziehungsdreck manchmal auch ansammelt. Als meine Freundin damals in meine WG kam, habe ich das nicht gesehen. Ich bin halt nicht so reinlich wie sie. Und meine Frau sitzt jetzt manchmal zu Hause immer noch so, dass sie sagt, Jan, räum doch mal auf. Und ich sage, ich habe doch aufgeräumt. Ja, aber nicht so, wie sie das gerne hätte. Das ist dann der Unterschied. Unterschiedliche Perspektive. Wie sieht denn Gott mein Leben? Und wir werden uns gleich einen Bibeltext anschauen, in dem eine Gruppe von Menschen vorkommt, die meint, dass alles top in Ordnung bei ihnen wäre. Super, wir haben es alles richtig gemacht. Und Jesus sagt, ihr habt ein maximales Selbstwahrnehmungsproblem. Das waren die frommen Leute der damaligen Zeit. Die Top-Elite. Die kannten die Bibel auswendig. Die haben das auch noch alles eingehalten. Ist das eine, die Bibel zu kennen. Das andere ist das auch noch alles einzuhalten. Und die haben gesagt, hier, Chatra, ich bin der große fromme Mann. Solche Typen waren das, müsst ihr euch vorstellen. Da kommst du als kleiner, normaler Sünder an und denkst so, oh, die da oben und ich hier unten. Keine Chance. Wie sieht Gott unsere Gemeinde? In der Offenbarung von Johannes, das ist eine apokalyptische Schrift aus dem Neuen Testament, da spricht Jesus in das Leben von 7 Gemeinden hinein. Ganz spannend. Jesus schaut gewissermaßen wie so ein Inspekteur oder wie ein TÜV-Prüfer, guckt er sich die, wie ein TÜV-Prüfer sich ein Auto anschaut, so guckt sich Jesus seine Gemeinden an und sagt, das ist gut, das ist nicht gut. Super interessant. Und da gibt es eine Gemeinde, die beim Jesus-TÜV ziemlich durchfällt. Das ist die Gemeinde in Laodicea. Da sagt Jesus zu dieser Gemeinde, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere, aber du bist wie lauwarmes Wasser. Da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde, dann wirst du reich. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Das ist doch krass. Das ist eine Gemeinde, die sagt, uns geht super, tschakka, wir sind super unterwegs mit dem Herrn. Und Jesus sagt, ich sehe das ganz anders. Ihr braucht mal ein bisschen Augensalbe. Ja, es braucht also eine andere Perspektive. Das ist immer die Frage, mit wem vergleichen wir uns? Wo schauen wir hin? Und wer darf auch in unser Leben hineinsprechen? Und ich hoffe, dass Jesus in dein und in mein Leben hineinsprechen kann, persönlich, aber auch in das Leben von unserer Gemeinde. Ich sage jetzt nicht, wir sind die Gemeinde in Laodicea, das auf keinen Fall. Aber das ist im Moment meine Perspektive. Kann ja sein, dass Jesus das ganz anders sieht. However, mir geht es nicht darum, das darüber zu braten. Ich will nur sagen, Gemeinde ist auch Fokus von Jesus und Jesus schaut da ganz genau hin. Und er hat ein Herz für seine Gemeinde und möchte die Gemeinde voranbringen. Und aus diesem Grund sagt er das. Nicht, um sie zu verdammen. Beim TÜV fliegst du durch, das ist dem TÜV-Prüfer ziemlich egal. Der kriegt sein Geld, so, ob dein Auto durchfällt oder nicht. Jesus hat eine Leidenschaft für seine Gemeinde und sagt, Leute, das passiert nicht in Ordnung. Komm zurück zu mir, weil er liebt. So wie ein Vater sagen würde, hey Kleiner, komm zurück zu mir. Du hast dir wehgetan, ich puste und ich mache den Pflaster drauf. Das ist eine andere Beziehung. Wir wollen uns heute einen Text anschauen. Und bevor ich in den Text einsteige, möchte ich kurz etwas zum Kontext sagen. Das steht in Johannes 9. Die Heilung eines Blindgeborenen ist das überschrieben häufig. Also ein Mann, der viele Jahre lang blind war. Und dann läuft Jesus an dem vorbei mit seinen Jüngern und die Jünger fragen, Meister, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Krasse Frage, finde ich. Was für eine Offenbarung. Das haben die Jünger damals gedacht. Das haben die anderen Menschen auch über diesen Blinden gedacht. Das haben die Eltern von dem Blinden auch über den kleinen blinden Jungen gesagt, der dann nachher groß geworden ist. Und das hat der Blinde vielleicht auch über sich selbst gedacht. Wer hat gesündigt? Ich oder meine Eltern? Dieses religiöse Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld diktiert, wer ich bin. Wer bist du denn? Wer hat denn gesündigt, dass du so jetzt da sitzt und blind bist? Und Jesus heilt diesen Mann. Und es war ein Sabbat. Und die frommen Leute haben sich total aufgeregt. Wie kannst du an einem Sabbat heilen? Und Jesus entlarvt ihre Scheinheiligkeit und ihre Heuchelei an anderer Stelle. Und ich will dann nachher in den Text mit euch einsteigen. Und ich habe mir heute Mühe gegeben, das in drei Sprachen zu machen. Das versuche ich in Zukunft häufig, wenn sich das bewährt. Da wir Leute haben, die aus dem Iran kommen, da wir Leute haben, die aus Afrika da sind, habe ich das versucht, dreisprachig hinzukriegen. Wir lesen das jetzt mal zusammen uns durch. Johannes 9, Vers 35 bis 41. Ich habe mich vorher extra erkundigt, ob ich das richtig rum habe hier unten. Da. Das ist Farsi. Das kennt ihr vielleicht aus der Sendung mit der Maus. Das ist Farsi. Ja? Okay. Als Jesus hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte, glaubst du an den Menschensohn? Ich muss noch kurz erklären, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Er ist wieder gesund geworden, konnte wieder sehen und die Leute sind in Konfrontation mit diesem Blinden gegangen. Jesus ist weggegangen und die haben ihm richtig Stress gemacht. Wie bist du gesund geworden? Wie ist das passiert? Was ist das mit dem Jesus? Und er hatte Angst, dass er aus der Synagoge rausfliegt. Das bedeutet, aus der Gesellschaft rauszufliegen. Und seine Eltern haben sich auch distanziert. Ja, dann müsst ihr die fragen, müsst ihr den Jungen fragen und so weiter. Also lest euch diesen Bast mal bis hier durch zu Hause. Es geht einfach darum, Jesus ist weggegangen und dann kommt Jesus wieder zu diesem Jungen, der wieder sehen kann. Und Jesus hatte gehört, und er hatte gehört, dass er Stress hatte mit den frommen Leuten. Glaubst du an den Menschensohn, fragt er. Der Mann erwiderte, sag mir, wer ist es, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Du hast ihn gesehen, sagt Jesus, ich spreche jetzt mit dir. Ja, Herr, antwortet der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Da sagte Jesus zu ihm, zum Gericht bin ich in die Welt gekommen. Ich bin gekommen, die Blinden sehend zu machen und denen, die sich für sehend halten, zeige ich, dass sie blind sind. Die Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten ihn und fragten, willst du damit sagen, dass etwa auch wir blind sind? Wenn ihr blind wärt, wärt ihr unschuldig, erwidert Jesus. So aber bleibt ihr schuldig, weil ihr behauptet, sehen zu können. Es gibt in dieser Begebenheit nach der Heilung des Blinden, in dieser Szene gibt es zwei Personengruppen, zwei Blickrichtungen. Das ist einmal der Blinde, der früher blind war und von dem alle gedacht haben, das ist doch der, der gesündigt hat, oder seine Eltern. Der hat Dreck am Stecken gehabt. Und der ist am Ende sauber. Bei dem ist die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Und auf der anderen Seite sind die frommen Leute, die denken, hey, wir sind mit Gott top in Ordnung. Den Jesus verstehen wir zwar nicht, aber wir haben das Gesetz des Mose und wir halten das alles ein und tschakka tschakka. Und die sagen, und Jesus sagt, ihr bleibt in eurer Sünde stecken. Krass. Diese beiden Blickrichtungen. Das ist eine schockierende Nachricht für fromme Menschen. Und für die Leute, die sich für so fromm halten und das Gefühl haben, sie machen immer alles richtig und sie sind die Tollsten und die Besten und schauen auf andere herab. Eine schockierende Nachricht. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wir erst immer gerne auf diesen Blinden schauen. Er sieht nicht. Und dann begegnet er Jesus und sieht. Er hat auch wahrscheinlich gedacht, ich habe was falsch gemacht. Oder vielleicht meine Eltern. Gott will mir garantiert nichts zu tun haben. So hat er sich selbst gesehen. Und dann diese Begegnung mit Jesus. Und dann dieser zweiten Begegnung, die wir uns heute anschauen wollen, da begegnet ihm Jesus und fragt, glaubst du an den Menschensohn? Das müssen wir auch erklären, dieses Wort, weil Menschensohn versteht auch nicht jeder sofort in der heutigen Zeit. Das war aber für die damals ein ganz normaler Begriff. Aus dem Alten Testament, da hatten die ein Buch, auch ein apokalyptisches Buch, das Buch Daniel. Und das ist etwas, was man damals in der Sonntagsschule gelesen hat, was man in der Schule gelesen hat, was jeder kannte. Das ist so, als wenn ich sagen würde, Pippi Langstrumpf, vielleicht ist meine Generation, wer Pippi Langstrumpf ist. Genauso wissen die damals, wer der Menschensohn ist. Weil das kommt in Daniel 7 vor. Das ist ein apokalyptisches Bild. Und das ist derjenige, der am Ende die Welt regieren wird, der Herrscher über alle sein wird. Und ich lese das mal vor aus Daniel 7. Dann sah ich in einer der nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Windes und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde von ihm geführt. Und ihm wurden Herrschaftsmacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völkernationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist Jesus. Und Jesus steht vor diesem Blinden, ehemals Blinden, der niemals gedacht hätte, dass so einer zu ihm kommt. Und die frommen Leute stehen daneben und schneiden gar nichts. Und auf einmal, dieser Mann, dem werden die Augen aufgetan für diese Erfüllung dieser alten Prophetie. Was hier beginnt, ist das Reich des Menschensohns. Und Jesus fragt ihn, du bist schon gesund geworden, alles gut und schön, aber glaubst du an den Menschensohn? Und der weiß das noch nicht sofort einzuordnen. Und er sagt dann, wer ist es? Und Jesus sagt, ich stehe vor dir. Und dann fällt er vor ihm nieder und betet ihn an. Jesus sagt hier gewissermaßen, beurteile mich so, wie du mich kennengelernt hast. Nicht so, wie die anderen gesagt haben, wie Gott sei. Kennt ihr das? Dass andere Leute euch mal ständig sagen, wie Gott ist und wie oft man versagt hat. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich, wenn ich mit einigen Leuten, die so sehr religiös unterwegs waren, dass ich mit denen in Kontakt war, und irgendwann habe ich mich so dermaßen schlecht gefühlt, weil ich dachte, das war vor allen Dingen, als ich junger Christ war und Teenager teilweise, wo ich immer gedacht habe, oh, wenn Gott so ist, dann habe ich keine Chance, keine Sonne und dann gebe ich mir wieder einen Tag Mühe und versuche mich an die Gebote zu halten und dann klappt es doch nicht und dann fühle ich mich wieder ganz schlecht. Kennt ihr sowas? Das ist so, wo man mit solchen Menschen zu tun hat, die einem immer sagen, wie Gott ist. Und Jesus steht dir vor dem Beurteil, mich mal selbst, so wie ich hier vor dir stehe. Nicht wie die anderen gesagt haben, wie Gott ist, ich bin der Menschensohn. Hier entsteht eine neue Identität, die sich in ihm prägt. Eine neue Erkenntnis seiner selbst und eine neue Erkenntnis von Gott. Und Jesus fragt ihn auch nach seinem Glauben. Alle Juden haben diesen Messias erwartet. Aber das ist noch kein Glaube. Wissen ist auch kein Glaube. Sondern er fragt, willst du an mich glauben? Also willst du in diese Beziehung treten zu dem Menschensohn? Willst du diese Hand ergreifen von diesem Menschensohn? Und er sagt, ja, Herr. Das ist das kürzeste Glaubensbekenntnis. Ich glaube, Herr. Kyrios, du bist der Herr. Das älteste Glaubensbekenntnis der Kirche. Jesus Kyrios. Ich glaube, dass du der Herr bist. Aber die frommen Leute haben ihn nicht erkannt. Und er erkennt mit den Augen seines Herzens auf einmal auch den, der wirklich sein Leben total verändern kann. Er hatte schon die absolute Transformation erlebt, weil er wieder sehen konnte. Aber jetzt wird er in Beziehung zu Gott hineingeführt und seine Sünden werden ihm vergeben. Er wird rein durch die Beziehung zu Jesus. Das ist das, was dieser Text aussagt. Jeder Mensch ist blind von Geburt an für die Wahrheit Gottes. An jedem muss das Wunder dieser Blindenheilung geschehen, damit er zum wahren, lebendigen Glauben an Gott kommt. Das ist etwas, was eigentlich an jedem Menschen passieren muss. Und es ist die große Tragödie, dass die Leute, die die Schrift so gut kannten, Jesus nicht erkannt haben. Aber ein Mensch, der noch nie lesen konnte, jahrelang blind war, auf den alle herabgeschaut haben und ihm vielleicht mal ein paar Münzen hingeworfen haben, der wird sehend und erkennt Gott. Und ist ein anderer Mensch, eine neue Identität. Mich interessiert nicht mehr, was ihr von mir denkt. Mich interessiert nur noch, was Jesus von mir denkt. Du bist so wertvoll, dass ich mich vor dich hinstelle und die Frage, willst du mir nachfolgen? Egal, was du gemacht hast, egal, was die anderen über dich sagen, egal, was die anderen über dich denken oder was du selbst über dich denkst. Du bist so kostbar, dass der Menschensohn sich im Geist vor dich hinstellt und sagt, willst du an mich glauben? Willst du dein Leben in Ordnung bringen mit mir? Und das fragt er die Gemeinde auch immer wieder in der Offenbarung zum Beispiel. Sagt, kehrt um, Leute. Macht nicht euer eigenes Ding, sondern kehrt um zu mir. Ich bin der Herr dieser Gemeinde. Darauf kommt es an. Jesus sagt dann, ich bin gekommen, Gericht zu halten in diese Welt. Und das steht in einem ganz krassen Widerspruch zu einer anderen Stelle, die auch im Johannesevangelium steht, wo er sagt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Johannes 3. Wie soll man das jetzt hinkriegen? Dieser Text und der Text aus Johannes 3 machen deutlich, dass an Jesus sich alle Geister scheiden. Und dass es das Gericht gibt. Aber Jesus ist gekommen, um die an ihn glauben, aus diesem Gericht zu befreien. um sie herauszuholen. Dieses Sauberwerden, Frühjahrsputz geistlich zu betreiben, bedeutet, in die Gegenwart Gottes zu kommen, in die Gegenwart von Jesus zu kommen und zu erkennen, wer er wirklich ist. Sein Wesen wirklich erkennen. Ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen, heißt es im Hebräerbrief. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und das heißt nicht, die aufrichtigen, sauberes Herz haben, sondern die so, wie sie sind, mit ihrem Herzen in die Gegenwart Gottes kommen und vertrauen, dass Gott mit deinem Herzen klarkommt. Mit der ganzen Schuld, mit deiner ganzen Sünde, mit deinen ganzen Problemen in die Gegenwart Gottes kommen und sagen, hallo, hier bin ich. Und er wird dich nicht von sich stoßen, das ist die Verheißung. Und nicht auf das vertrauen, was andere über mich sagen. Und auf der anderen Seite, in Vers 40 und 41 geht es dann los, da kommen dann die Frommen wieder auf den Plan und fragen, willst du auch damit sagen, dass wir auch blind sind? Sie haben sich doch so sehend gefühlt, so erleuchtet vom mosaischen Gesetz, so als sei alles in Ordnung mit ihrem Leben. Und das betrifft doch auch viele Christen. Viele Christen haben gedacht, sie seien im Recht und haben Kreuzzüge geführt, haben Hexen verbrannt, haben Andersdenkende herabwürdigend behandelt und haben gedacht, sie sind alles richtig. Haben das in der besten Haltung getan, wenn man so will. Waren doch so falsch, weil sie vor etwas anderem standen. Sie standen vor einem bösen Abbild von Jesus im Geist. Das war nicht der Geist von Jesus, der vor ihnen gestanden hat. Das war nicht inspiriert aus dem Wort Gottes, wo uns ein Gott beschrieben wird, der wirklich den Nächsten sieht, der die Feinde liebt. Und diese Korrektur muss immer wieder passieren. Lass uns nicht hochmütig auf diese Generation zurückschauen und sagen, das kann uns nicht passieren. Kann uns genauso passieren, auch im Kleinen. Dass man denkt, oh, hätte ich doch alles richtig gemacht. Ich mache alles richtig. Die blinden Flecken, die ich nicht sehe, dass ich damit auch voller Vertrauen in die Gegenwart Gottes komme. Und dafür braucht es vertrauensvolle Beziehungen. Dass wir Möglichkeiten haben, wo wir mit unseren offenen Flanken hingehen können und sagen können, das und das ist auch in meinem Herzen drin, wie soll ich damit umgehen? Deswegen laden wir euch als Gemeinde immer wieder ein, geht in Hauskreise, geht in persönliche Beziehungen, wo ihr auch echt ehrlich miteinander sein könnt und sagen könnt, so sieht es gerade aus, lasst uns zusammen beten, ich habe da ein Problem. Oder geh in die Beichte, und das muss kein katholisches Sakrament sein, sondern Beichte bedeutet einfach, ich sage, was in meinem Herzen ist an Sünde und komme damit ans Licht Gottes und vertraue darauf, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Das hat er uns zugesagt. Blind in diesem Kontext nennt Jesus die Menschen, die sagen, dass sie Sünder sind, dass sie bedürftig sind und dass sie nach Gottes Erbarmen schreien. Und das ist ein gutes Gebet aus Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf einem ewigen Weg. Das ist ein gutes Gebet, das ich jedem empfehle. Heute Abend vorm Einschlafen Psalm 139 lesen. Lass Gott doch mal dein Herz scannen. Das finde ich so ehrlich, dass es da heißt, Gott, durchforsche du mein Herz. Ich weiß gar nicht genau, ob da alles okay ist in meinem Herzen. Gott kennt dein Herz besser als jeder andere. Und als du sowieso. Und man darf mit diesem Schmutz und dem Dreck und all dem, was da hochkommt, darf man voller Vertrauen in der Gegenwart Gottes sein und darauf vertrauen, dass er damit besser klarkommt als ich. Und es bei ihm abladen. Das ist die große Einladung. Die Frage ist, siehst du klar? Wenn du erkennst, wer da vor dir steht, wenn du erkennst, wer du bist, bei diesem Blinden, ehemals Blinden, ist es das Resultat, dass er auf die Knie fällt und sagt, ich glaube, Herr, und dass er Gott anbetet. Alles hängt an dieser entscheidenden Frage. Wer ist dieser Jesus, der da vor dir steht? Bei den Blindgeborenen, wie gesagt, haben alle gedacht, das sei ein Sünderlein. Glaubst du auch, was andere Menschen über dich sagen, was deine Eltern oder Lehrer über dich gesagt haben und dir ins Herz gebrannt haben, was deine Freunde über dich sagen, was das Fernsehen dir sagt, wie du zu sein hast, was du noch unbedingt brauchst, um glücklich zu sein, was Ich habe jahrelang als Jugendpastor gearbeitet, 4 Jahre lang in Bayern, überregional. Und wie viele junge Mädchen das Gefühl haben, sie müssen so aussehen wie die Mädels da im Fernsehen. Und was das mit ihrer Identität macht. Wer darf bestimmen, wer du bist? Soll das von außen sein oder gehst du in die Gegenwart Gottes? Gehst du zu Jesus und lässt dir von ihm die Augen erkennen, Augen öffnen? Erkenne dich selbst. Das ist eine viel zitierte Inschrift aus dem Apollo-Tempel in Delphi. Meine Frage war immer, wie soll denn das gehen? Wie soll ich mich denn selbst erkennen? Was entspricht denn dann der Wirklichkeit? Ich kann mich doch auch täuschen. Weil wenn ich das dann endlich habe, bin ich dann endlich glücklich? Wenn ich endlich meinen akademischen Titel habe, wenn ich mein tolles Auto habe, wenn ich meine Frau habe, wenn ich meine Kinder habe und wenn ich dann meine Geliebte habe, bin ich dann endlich glücklich? Oder habe ich denn immer noch diesen Hunger nach Leben in mir? Wo komme ich denn mal endlich zur Ruhe? Erkenne dich selbst und erkenne Gott. Dann siehst du die Wahrheit. Wenn du erkennst, wer da vor dir steht, dass das nicht einfach nur ein Lehrer ist, sondern das ist der Menschensohn. Eines Tages werden sich alle Knie vor ihm beugen. Alle. Und wir dürfen jetzt schon zu ihm kommen, weil er uns so liebt. Dann macht das etwas mit dir, hoffentlich. Dann machst du dir deutlich, wer du bist. Weil er ist nicht durch Zufall in diese Welt gekommen, sondern weil er dich so lieb hat. Meister Eckhart, ein Mystiker aus dem Mittelalter, hat gesagt, keiner kann Gott erkennen, der nicht zuerst sich selbst erkennt. Wenn du davon ausgehst, du brauchst Gott nicht, dein Leben ist schon super, wie die frommen Leute damals, dann lebst du in einer, nach biblischer Lehre, lebst du in einer Lüge. Und es ist eine krasse Botschaft, was Meister Eckhart uns hier ins Stammbuch schreibt. Keiner kann Gott erkennen, der nicht zuerst sich selbst erkennt. Das heißt, du musst erkennen, dass du einen Gott brauchst. Teresa von Avila sagte, fast alle Probleme des geistlichen Lebens haben ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Wenn du ohne Jesus lebst, dann bist du von Gott abgeschnitten. Du kannst ein relativ anständiges Leben leben. Aber die Beziehung zu Gott ist nach biblischer Lehre nur durch den Menschensohn möglich. Gott ist absolut rein und absolut heilig und das ist der Maßstab, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das kann kein Mensch aus sich heraus schaffen, nur durch Gott selbst. Und wir dürfen im festen Vertrauen und Glauben auf Jesus zu ihm kommen, dass er uns im Bilde gesprochen die alten Kleider auszieht und uns neue Kleider anzieht, die wir anziehen dürfen, und dass wir vor Gott bestehen können. Und auch als Gemeinde können wir dieses Gebet zusammen beten, dass wir geöffnete Augen des Herzens bekommen, wie Gott unsere Gemeinde sieht, wo wir uns korrigieren müssen eventuell, was wir feiern dürfen vielleicht, was gut schon läuft. Ich möchte dich einfach zum Schluss sagen, hey, stell dich vor Gott hin und stell dir die Frage, wer ist dieser Jesus? Wer ist das für dich? Ist er dein Herr? Ist er das vielleicht mal gewesen? Und jetzt vertraust du eher auf eigene Wege? Hast kein Vertrauen mehr in ihn? Glaubst ihm nicht mehr? Oder hoffst du auf deine eigenen guten Werke? Da hat sich dann Dreck und Staub in deinem Leben angesammelt. Das muss wieder weg, wenn du auf deine eigenen Werke vertraust oder auf das, was du vor 10 Jahren mal bekannt hast. Erkennen, wer steht da vor mir. Und wenn du ein Atheist bist, wenn du sagst, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, dann habe ich ein tolles Gebet für dich. Dann bet doch mal dieses Gebet, was ich von Watchman Nee geklaut habe. O Gott, wenn es dich nicht gibt, dann ist mein Beten umsonst. Gibt es dich aber, dann lass es mich irgendwie erkennen. Lieber Gott, wenn es dich nicht gibt, dann ist mein Beten umsonst. Kann ich hier noch ein bisschen in die Augenbrauen massieren beim Gebet. Aber passiert nichts. Aber wenn es diesen Gott gibt und du von ganzem Herzen dieses Gebet wirklich betest, wird Gott darauf reagieren. Die Bedingung ist nur, dass wir es mit einem aufrichtigen Herzen tun. Es ist nämlich so, dass wir dann, wenn wir in diese Beziehung zu Jesus kommen, nicht mehr so leben, wie es viele Menschen um uns herum tun. Thomas Merton, ein katholischer Theologe, hat das so beschrieben mit diesem falschen Selbst, das falsche Ich. Er sagt, wenn man sein Leben verbringt mit dem Wunsch nach Freuden und dem Durst nach Erfahrung, nach Macht, Ehre, Wissen und Liebe um dieses falsche Selbst damit zu bekleiden und sein Nichtsein in etwas objektiv Wirkliches zu hüllen. Gibst du mir mal mein Anschauungsobjekt. Thomas Merton beschreibt das so im Bild. Man fängt an, sich einzukleiden, sich einzurollen, damit man irgendwie noch wahrgenommen wird von der Gesellschaft in irgendwelche Erfahrungen und Macht, Ehre, Wissen. Ihr müsst mich doch sehen, Leute. Ich habe doch was geschafft. Ich kleide mich ein darin, mein Nichts. Das klappt jetzt nicht so ganz gut. Ihr habt das Bild verstanden. Ich mache mir jetzt noch so einen Turban. Den finde ich so cool. Er schreibt dann, ich wickle Erfahrungen um mich herum und bedecke mich mit Vergnügung und Ruhm, wie mit Bandagen, um mich für mich selbst und für die Welt wahrnehmbar zu machen. So als wäre ich ein unsichtbarer Körper, der sich nur sichtbar machen kann durch das Sichtbare seiner Oberfläche. Oh, merkt ihr, was für ein Schmerz, für ein Drang darin steckt? Das ist etwas, was ich überall wahrnehme, was ich von meinem eigenen Leben kenne. Ich möchte wahrgenommen werden. Und wie kann ich das hinkriegen? Ich habe wieder einen Titel geschafft. Ich habe noch einen Doktortitel gemacht. Ich habe alles Mögliche geschafft. Ich habe ein ganz tolles Bankkonto. Bitte nimm mich mal wahr. Leute, das ist ein bisschen witzig rübergebracht, aber ich spüre einen tiefen Schmerz in unserer Gesellschaft, auch bei so vielen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, die ich von Herzen liebe habe. Und ich wünsche ihnen, dass sie ihr Inneres ausgefüllt wird mit Liebe Gottes. Dass wir in die Gegenwart Jesu kommen und dass unsere Augen aufgehen und dass wir sehen, wer steht da vor uns? Der hat uns lieb, will unser Inneres ausfüllen. Dass wir das gar nicht mehr nötig haben. Der Menschensohn steht vor dir. Du bist je und je geliebt. Das ist das Wort Gottes, das zuspricht. Dass dein Inneres ausgefüllt wird mit Gott. Und nicht mit deinem Bankkonto und nicht mit anderen Dingen. Schön und gut, wenn Gott dich segnet. Und all diese Dinge sind okay. Aber wenn das dein Äußeres ausmacht und dein Inneres auch, um dein Inneres zu verhüllen, hast du ein Problem. Und diesem blinden Mann ist Heil widerfahren. In dem Moment, wo er gesagt hat, ich knie nieder, du bist der Herr. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen und jetzt zusammen beten. Ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen.